Schönen guten Tag, dies ist eine Sonderausgabe von Follow the Rechtsstaat zu dem heutigen Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Vorratsdatenspeicherung. Wir haben in den vergangenen Folgen häufiger über Vorratsdatenspeicherung und Stand der Diskussion dort gesprochen und heute hat der Europäische Gerichtshof zu einem deutschen Fall, Machtwort könnte man sagen, gesprochen. Ein langes, kompliziertes Urteil, in dem es um einen Fall ging, der auf einer Klage beruhte von Spacenet AG und Telekom Deutschland GmbH. Zwei Provider, die sich dagegen wehrten, dass nach dem Vorratsdatenspeicherungsgesetz, Paragraphen 113a folgende, dass dort vorgesehen war, dass sie dazu verpflichtet waren, Verkehrsdaten, Standortdaten, also alles, was so bei der Telekommunikation anfällt und auch IP-Adressen, für eine Dauer von 4 Wochen bei Standortdaten und andere Daten für 10 Wochen lang gespeichert zu halten, um den Strafverfolgungsbehörden, der Polizei und auch den Nachrichtendiensten zu ermöglichen, darauf dann unter auch wieder im Einzelnen geregelten Vorschriften Zugriff zu nehmen. Dagegen wehrten sich die beiden Provider. Sie gingen zum Verwaltungsgericht Köln und zum OVG Münster und dann in dritter Instanz zum Bundesverwaltungsgericht. Dem vorausgegangen war bereits ein einstweiliges Rechtsschutzverfahren, in dem sich die Bundesnetzagentur zunächst einmal verpflichtet hatte, bis zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens erst einmal die Vorratsdatenspeicherungspflicht auszusetzen. Das heißt, es gibt faktisch in Deutschland derzeit keine Vorratsdatenspeicherung. Und dieses Verfahren hier, wie gesagt, zuletzt beim Bundesverwaltungsgericht und auch nach jetzigem Stand noch nicht abgeschlossen, wird letztlich darüber entscheiden, ob und inwieweit es überhaupt wieder eine Vorratsdatenspeicherung in Deutschland geben wird und geben kann. Das Bundesverwaltungsgericht hat zu erkennen gegeben, dass es durchaus gewichtige Argumente dafür sah, dass die Vorratsdatenspeicherung, so wie sie jetzt im Gesetzbuch steht, den Maßgaben der Europäischen Grundrechtecharta und der EU-Richtlinie, die E-Privacy-Richtlinie gerecht werde. Der Europäische Gerichtshof hat das in seiner heutigen Entscheidung auf Vorlage des Bundesverwaltungsgerichts anders gesehen.
Und Nico, also ich habe das auch gelesen, bisher natürlich vor allem die Schlagzeilen, das wirkt wie ein ganz dickes Nein. Und das ist natürlich, wie du sagst, erstmal diese deutschen Regelungen sind rechtswidrig. Aber ist das Nein denn wirklich so dick? Also welche Türen hat denn der EuGH vielleicht offen gelassen? Denn kann ja logischerweise auch nicht sein, dass dem Staat dieses Instrument gänzlich genommen wird. Weißt du da mehr?
Also das ist nicht die erste Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zur Vorratsdatenspeicherung, sondern da gibt es schon roundabout ein halbes Dutzend Entscheidungen seit 2014. Die erste Entscheidung zur Vorratsdatenspeicherung 2014 ist von vielen so verstanden worden, dass eine Vorratsdatenspeicherung nach europäischem Recht überhaupt nicht zulässig ist. Da geht es ist sehr kompliziert leider und die Entscheidungen sind auch einschließlich der heutigen, sie machen auch nicht immer Spaß zu lesen, weil man verstrickt sich da schnell in den Einzelheiten, sie sind voller Verweisungen und mühsam zu lesen und dann auch noch den Überblick zu bewahren über die verschiedenen Entscheidungen und die verschiedenen Akzente, die der Europäische Gerichtshof da immer so gesetzt hat, das ist auch nicht gerade einfach. Wie gesagt, die erste Entscheidung aus dem Jahr 2014 ist von vielen verstanden worden als ein Generalverbot der anlasslosen Speicherung von Telekommunikationsdaten. Und dann gab es Folgeentscheidungen, die so immer so ganz klein bisschen die Tür geöffnet haben. Und in dieser Entscheidung heute ist, wenn man sie liest, wird wohl doch recht deutlich und das EuGH bemüht sich auch ersichtlich um eine Zusammenfassung, wie weit denn eigentlich die Tür offen ist zur Vorratsdatenspeicherung. Vielleicht hole ich mal ganz kurz aber nochmal an einer Stelle aus. Der rechtliche Maßstab ist zunächst mal Artikel 15 Absatz 1 der E-Privacy-Richtlinie. Das ist die Richtlinie, die man als Datenschützer jetzt aktuell aus den letzten Jahren vor allen Dingen deshalb kennt, weil es seit Jahren Bemühungen der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments gibt, diese Richtlinie durch eine Verordnung zu ersetzen. Die Richtlinie enthält in Artikel 15 Absatz 1 starke Beschränkungen für die Berechtigung des nationalen Gesetzgebers, eine Datenspeicherung anzuordnen. Sie wird dann ausgelegt wiederum im Lichte von vor allen Dingen Artikel 7 und Artikel 8 der Grundrechtecharta. Das ist also zunächst mal Schutz des Privatlebens, Artikel 7, Datenschutz, Artikel 8. Und im Zusammenspiel dieser drei Vorschriften kommt dann der EuGH dazu, dass also die Vorratsdatenspeicherung in der Regel verboten ist. Und bei der Frage, wie weit die Tür geöffnet gibt, gibt es eigentlich zwei Differenzierungen. Die eine Differenzierung ist Schutz der nationalen Sicherheit einerseits und Bekämpfung schwerer Kriminalität und Verhütung schwerer Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit, also schwere Straftaten auf der einen Seite. Und dann gibt es eine Differenzierung zwischen Verkehrs- und Standortdaten, also die, ja, wenn man in den Funkzellen nachverfolgen kann, wo jemand, der Mobiltelefon hat, gewesen ist und mit wem er telefoniert hat, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite die Speicherung von IP-Adressen, also die Speicherung, also wann ein bestimmtes Endgerät dann eine Verbindung gehabt hat zu bestimmten Websites.
Also wie weit ist denn dann die Tür jetzt offen oder auch geschlossen?
Also sie ist sehr weit offen, soweit es um den Schutz der nationalen Sicherheit geht. Da geht es aber also um Situationen, wo wir Volksaufstände haben, wo der Staat aus den Fugen zu geraten droht, ist wohl, ja, wenn ich mir mal das so überlege, in den EU-Staaten würde mir jetzt kein einziges Beispiel einfallen, wo also eine solche Situation tatsächlich bestanden hat in den letzten Jahrzehnten. Da dürfte also nicht einmal die schweren Terrorangriffe, die es gegeben hat in den Nullerjahren, ausreichen, sondern das sind wohl Situationen, die es bisher in Europa nicht gegeben hat. In solchen Situationen sagt der Europäische Gerichtshof, wenn es eine ernste Bedrohung der nationalen Sicherheit gibt, dann ist eine anlasslose Vorratsspeicherung, also für die Zeitdauer des Andauerns dieser Situation, dann grundsätzlich zulässig. Das ist aber halt wirklich Theorie und heißt ja jetzt erstmal, hat jetzt ganz überhaupt eigentlich nichts mehr mit dem zu tun, was jetzt in Deutschland geregelt ist, weil da geht es ja gar nicht um nationale Sicherheit, oder sondern allenfalls um schwere Kriminalität. Und bei schwerer Kriminalität ist eine generelle anlasslose Vorratsdatenspeicherung nicht zulässig nach der Entscheidung hier des Europäischen Gerichtshofs. Damit steht auch fest, dass Gesetz, diese, wie gesagt, Paragraphen 113a folgende Telekommunikationsgesetz, dass die rote Linie überschreiten und dass die europarechtswidrig sind.
Und zu diesem zweiten quasi Ausschluss von diesem Generalverbot zur Bekämpfung der Kriminalität ist es ja, und schwerer Kriminalität vor allem im Besonderen, da hat jetzt jeder irgendwie eine Vorahnung, jeder kann sich grob was darunter vorstellen, was das vielleicht sein soll, aber hat denn der EuGH da irgendwie klare Richtlinien gegeben, hat er das irgendwie definiert?
Also zunächst mal, damit kein Missverständnis entsteht, Bekämpfung schwerer Kriminalität reicht nicht aus für eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Das begründet der EuGH hier auch nochmal recht deutlich. Jetzt ist es ja so, nach den bestehenden Vorschriften zur Vorratsdatenspeicherung in Deutschland dürfen diese Daten ja nur genutzt werden, also für gravierendere Straftaten, um die zu ermitteln bzw. zu verhüten. Ob die Unterscheidung zwischen schweren Delikten und nicht so schweren Delikten, wie wir sie jetzt ja auch schon zumindest angelegt haben in den bestehenden Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung, ob die jetzt auch das die Unterscheidung treffen zwischen schwerer und leichter Kriminalität, wie wir sie jetzt hier beim EuGH haben, das kann man nicht so richtig sagen, weil so genau sagt der EuGH nicht, was er unter schwerer Kriminalität versteht. Also um ein besonders heikles Beispiel zu nennen, also ob Kinderpornografie unter schwerer Kriminalität fällt, ja, oder ob das wirklich nur Taten gegen das Leben sind, ob schwere Eigentumsdelikte bereits Fälle der schweren Kriminalität sind, das kann ich aus dem Urteil hier nicht so richtig herauslesen. Aber was immer auch der EuGH unter schwerer Kriminalität versteht, schwere Kriminalität reicht nicht aus für eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung, wie gesagt, reicht nicht aus für eine generelle Vorratsdatenspeicherung, so wie wir sie jetzt im Gesetz haben. Sie kann aber ausreichen, um gezielt Daten, Verkehrs- und Standortdaten von einzelnen Personen oder an bestimmten Orten erlauben. Also jetzt hier am Berliner Hauptbahnhof könnte man sich vorstellen, dass es eine Regelung gibt, die es erlaubt, am Berliner Hauptbahnhof als einem Ort, an dem typischerweise Straftaten begangen werden, ich fantasiere jetzt so ein bisschen vor mich hin, und auch schwere Straftaten begangen werden, also anzuordnen, dass dort die Funkzellendaten auch jetzt unterschiedslos, also auch von jetzt nicht verdächtigen Personen, unschuldigen Passanten von uns beiden auch dort gespeichert werden. Also das, aber das halt nur gezielt an bestimmten Orten oder gezielt bei bestimmten Personen.
Okay. Stichwort aber schwere Kriminalität, also Kinderpornografie etwas, ja gerade auch schon angesprochen, wird ja schon auch im Urteil, ich glaube Randnummer 100 folgende irgendwo drin, schon auch erwähnt, ne, in dem Urteil.
Richtig, Kinderpornografie taucht einmal auf, sexuelle Ausbeutung von Kindern, sexueller Missbrauch, taucht einmal auf unter Randnummer 100, allerdings in einem ganz anderen Kontext. Also da geht es nicht darum, ob das schwere Kriminalität ist oder nicht, sondern da geht es um die Speicherung von IP-Adressen. Denn alles, was ich gerade gesagt habe, also dass die generelle anlasslose Speicherung von allen Daten nur zum Schutz der nationalen Sicherheit zulässig ist und dass zur Bekämpfung schwerer Kriminalität es nur gestattet ist, also gezielt an bestimmten Orten, Berlin Hauptbahnhof in dem Beispiel, oder bei bestimmten Personen die Daten zu speichern, das gilt jetzt für Verkehrs- und Standortdaten, also für Funkzellendaten, wo ist der Inhaber eines Mobilgeräts gewesen und für die ganzen Telefondaten und so, mit wem hat er da verkehrt. Andere Kriterien, ich habe ja vorhin gesagt, gibt es so zwei Unterscheidungen, das eine ist nationale Sicherheit und schwere Kriminalität Differenzierung und die andere Differenzierung ist Verkehrs- und Standortdaten einerseits, über die ich gerade gesprochen habe, und IP-Adressen andererseits. Und bei IP-Adressen sagt der EuGH, da ist die Tür wesentlich weiter offen, sagt der EuGH, dass eine allgemeine und unterschiedslose Vorratsspeicherung auch zulässig sei zur Bekämpfung schwerer Kriminalität. Also da, also ganz unabhängig vom Ort und vom Betroffenen. Das heißt, eine Regelung, wie wir sie ja jetzt auch haben, die IP-Adressen zur Bekämpfung schwerer Kriminalität gestattet, die ist zulässig, ja. Und damit ist also auch, ja, das, was ja so besonders umstritten ist, die Speicherung von IP-Adressen zur Ermittlung von Straftätern, denen Kinderpornografie vorgeworfen wird. Die Tür ist wohl durchaus offen, wenn ich das hier an dieser Stelle verstehe. Das heißt, die Diskussion, die politische Diskussion, die wir jetzt ja wieder in neuester Zeit haben, wo ja die CDU, flankiert von der Bundesinnenministerin, gefordert hat, Vorratsdatenspeicherung von IP-Adressen für Ermittlungsverfahren, wo es um Kinderpornografie geht, sicherzustellen. Diese Tür ist wohl tatsächlich offen. Und soweit kann man tatsächlich Randnummer 100 auch so verstehen, dass das also dann auch Fälle sind, die auch der EH dann als Fälle der schweren Kriminalität ansieht. Sodass also das, was da im politischen Raum gefordert wird, unter anderem von der Bundesinnenministerin, man wohl sagen muss, das kann man jetzt, ja, jedenfalls verstehe ich jetzt nach erster Lektüre das Urteil so, da kann man nicht sagen, dass der EuGH das nicht mitmachen würde. Vielleicht noch ergänzend, weil das ist dann das Letzte, was noch der EuGH hier sagt. Es gibt schon sehr, sehr lange, das war schon Bundesjustizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger vor über 10 Jahren, die das mal ins Gespräch brachte, als Alternative zu einer anlasslosen Vorratsdatenspeicherung das Quick-Freeze-Verfahren. Das heißt, die Anweisung an die Deutsche Telekom und andere, während eines bestimmten Zeitraums oder für einen bestimmten Zeitraum die dort vorhandenen Verkehrs- und Standortdaten, also die nicht sofort zu löschen, sondern sie dann erstmal gespeichert zu halten. Mhm. Also ganz gezielt gespeichert zu halten. Auch das ist, EuGH spricht ausdrücklich von Quick Freeze und ein Quick Freeze-Verfahren zur Bekämpfung schwerer Kriminalität und natürlich auch zum Schutz der nationalen Sicherheit ist gleichfalls zulässig, so wie ich das EuGH-Urteil verstehe.
Und was passiert jetzt mit diesen Normen? Also wir sind jetzt halt unionsrechtswidrig durch das Urteil, aber was muss denn jetzt der deutsche Gesetzgeber machen? Was passiert jetzt mit den Normen?
Ja, die Normen, das ist gar nicht so einfach, weil ein Teil der Normen ist, ja, wie gesagt, möglicherweise ja noch durchaus von dem EuGH-Urteil gedeckt. Also was insbesondere das, was die Speicherung von IP-Adressen angeht. Der EuGH hat jetzt nicht in etwa die deutschen Vorschriften außer Kraft gesetzt. Das ist gar nicht seine Aufgabe, sondern der EuGH hat Fragen beantwortet, die das Bundesverwaltungsgericht gestellt hat. Das Bundesverwaltungsgericht, das ja dann auch an europäisches Recht gebunden ist, wird dann, tja, ganz schwierige Frage, wie das dann prozessual weitergeht. Am wahrscheinlichsten ist, dass der deutsche Gesetzgeber, also sprich, eigentlich muss die Bundesregierung jetzt reagieren und diese Vorschriften dann auch einfach an den Maßstab anpassen, den der EuGH hier gesetzt hat. Das wird sicherlich eine lebendige Diskussion werden, weil da die Vorstellungen jedenfalls der Bundesinnenministerin, Teile auch ihrer eigenen Partei, die das ja anders sehen als sie und dann der Bundesjustizministers und auch der Grünen sehr, sehr weit auseinander liegen. Es wird eine lebhafte Debatte sein. Es gibt ja auch nach wie vor es gibt ja Verfassungsbeschwerden, eine der Verfassungsbeschwerden für D64 hier auch aus unserer Kanzlei gegen das Gesetz, die jetzt alle irgendwie auf Eis liegen, weil der Bundesverfassungsgericht jetzt erstmal hier die Entscheidung des EuGH abgewartet hat. Es wird auch das Verfahren beim Bundesverwaltungsgericht jetzt weitergehen, weil das sind die Vorlagefragen beantwortet und jetzt machen die weiter. Theoretisch könnte das Bundesverwaltungsgericht jetzt nochmal das Ganze beim Bundesverfassungsgericht vorlegen, nach Artikel 100 Grundgesetz. Aber da wird dann hoffentlich der Gesetzgeber jetzt vorangehen und erstmal das aus der Welt schaffen, dass sich dann sowohl das Verfahren hier vom Bundesverwaltungsgericht als auch die Verfassungsbeschwerden erledigen, so dass man eigentlich darauf hoffen kann und darauf setzen muss, dass sich die Parteien der Ampel auf eine vernünftige Regelung da verständigen. Das wird mit Sicherheit Quick Freeze sein, weil Quick Freeze lässt der EuGH zu. Und dann wird es sicherlich Diskussionen geben, ob die Spielräume, die da noch ansonsten sind, Stichwort schwere Kriminalität, vor allen Dingen dann auch bei den IP-Adressen, ob die genutzt werden in einer Neuregelung oder nicht.
Ja, nee, auf jeden Fall. Also der Justizminister Marco Buschmann hat ja auch auf Twitter schon verkündet, sei ein guter Tag für die Bürgerrechte. Aus anderen Ampel-Regierungsmitgliedern hört man auch, ja, wunderbar, jetzt werden wir erst recht an einem Quick-Freeze-Verfahren arbeiten. Das heißt also, ich denke auch, da werden die nachziehen und gucken, dass sie diese neuen Vorgaben dann auch miteinander kompatibel machen mit der aktuellen Gesetzeslage und da irgendwas auch unionsrechtskonformes zustande bringen, sicherlich.
So, dann an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, wir haben ein bisschen dazu beigetragen, Licht in dieses Dunkel zu bringen, was man erstmal hat, wenn man diese lange Entscheidung des EuGH hier sieht und das ein bisschen einzuordnen, auch wie sich das so verhält mit nationalem Recht und Europarecht. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Genau. Tschüss.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.